Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hallo zu einer neuen Podcast-Folge bei der Diakonie. Ich bin Anne Bach und heute sprechen wir über das Thema Blutspende. Wir klären Fragen rund um die Blutspende und ja, wir sprechen auch darüber, wie das Blut vom Spender zum Patienten gelangt. Da bin ich ganz gespannt, was meine beiden Gäste zu erzählen haben. Ich freue mich, dass Mirjam Klein hier ist. Sie ist Laborleiterin im Diakonie-Klinikum für die Standorte Siegen und Freudenberg. Und Bernd Zimmerschied ist hier. Er ist Facharzt für Anästhesie in Freudenberg. Und er ist Transfusionsverantwortlicher für das Diakonie-Klinikum an beiden Standorten. Was das bedeutet, das klären wir gleich. Ich freue mich erstmal, dass Sie hier sind. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, hallo.
Wir freuen uns.
Ja, Blutspenden retten Leben, das weiß, denke ich, jeder. Und jeder Mensch kann natürlich auch auf eine Blutspende irgendwann mal angewiesen sein. Ich muss ehrlich sein, ich habe selbst noch nie Blut gespendet und mir ist das ehrlich gesagt auch unangenehm, das zuzugeben, weil ich eigentlich weiß, wie wichtig das ist. Ich hoffe, dass, ja, oder vielleicht gibt es Zuhörer, denen es ähnlich geht, die vielleicht diese Folge hören und ja, dann bestärkt sind, es wirklich einfach mal zu machen. Das wäre natürlich schön. Herr Zimmerschied, fangen wir vielleicht mal ganz, ganz vorne an. Welche Aufgaben hat denn das Blut in unserem Körper?
Ja, es transportiert den Sauerstoff von der Lunge zum Organ.
Okay.
Und sorgt so für die, im wahrsten Sinne des Wortes, Durchblutung halt.
Und wie viel Blut hat ein erwachsener Mensch so in seinem Körper ungefähr?
So 5 bis 7 Liter, das kommt so auf das Körpergewicht an.
Vielleicht erklären Sie mal kurz, damit das klar ist. Ich habe ja vorhin erwähnt, Sie sind Transfusionsverantwortlicher. Können Sie mal kurz erklären, was das bedeutet?
Genau, jeder, der irgendwie mit Blut zu tun hat, sei es in der Spende oder im Verbrauch, weiß, wie unglaublich bürokratisch geregelt das ist. Das ist auch an ganz viele Gesetze und Gegebenheiten gebunden. Und da gibt es einfach jemanden, der das koordinieren und so ein bisschen verantworten muss. Und das versuche ich zu machen.
Okay. Sie haben mal gesagt, also das habe ich aus einem Artikel entnommen, dass eine Vollblutspende bis zu 3 Menschen helfen kann. Wer profitiert denn von einer Blutspende? Also klar, wenn ich jetzt überlege, Unfallopfer oder Leute, die viel Blut verlieren, aber wer profitiert noch von einer Blutspende oder braucht die vielleicht mal?
Zum einen die blutarmen Menschen, sei es durch Unfall oder sonstige Verlustgeschichten. Man kann aber nicht nur die roten Blutkörperchen verwenden, sondern auch das Blutplasma und die Blutplättchen. Und da gibt's für jede Zusammensetzung eigene Indikationen.
Haben Sie Beispiele vielleicht?
Zum Beispiel werden die roten Blutkörperchen eher für Blutverlust bei Unfällen oder sowas oder bei Operationen verwendet. Es gibt in der Onkologie, also in der Krebsbehandlung, immer mal wieder Zustände, wo Blutplättchen durch die Chemotherapie abfallen. Dann kann es zu Gerinnungsstörungen kommen und das kann man dann wieder ersetzen mit Blutplättchen. Das gleiche gilt für Blutplasma. Im Blutplasma sind Gerinnungsfaktoren. Da gibt es zum Beispiel angeborene Krankheiten des Gerinnungssystems oder auch Verluste wie zum Beispiel Verbrennungen. Und hier kommt dann Plasma ins Spiel. Man muss aber sagen, Plasma wird insgesamt viel seltener verwendet als vor 10, 15 Jahren noch.
Okay, jetzt liest man ja oft, Frau Klein, ich richte die Frage einfach mal an Sie, dass es zu wenig Spender gibt. Wie ist denn die Lage im Moment? Gibt es zu wenig Spender? Stimmt das? Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus?
Bei uns im Zentrallabor vom Diakonieklinikum haben wir augenblicklich ausreichend Spenderblut. da. Mhm. Natürlich ist es so, dass es in Sommerzeiten oder wenn große Ereignisse wie Weltmeisterschaften oder so stattfinden, dass dann das Blut knapp wird. Dann fehlen die Spender.
Weil die Leute einfach keine Zeit haben, Blutspenden zu gehen, oder?
Das unter anderem, weil sie ja in Urlaub fahren.
Mhm.
Dann finden die Spendetermine natürlich auch statt, aber die Leute sind im Urlaub. Und je nachdem, wo man hinfährt, darf man auch anschließend gar nicht spenden. Dann ist man halt für eine Blutspende auch gesperrt.
Okay.
Also muss man dann wieder ein bisschen warten. Im Winter hat man das weniger, also dann hat man mehr Spender. Zumindest haben wir dann nicht zu wenig Konserven im Diakonieklinikum.
Welche Altersklasse ist so spendenfreudiger? Wissen Sie das? Sind es eher ältere Leute oder jünger? Ja, Sie nicken.
Es gibt eine aktuelle Untersuchung, die besagt, dass wirklich 2/3 der Blutspenden von der sogenannten Boomer-Generation stammt. Also die Generation, die vor 1970 geboren ist. Und die Jugend ist tatsächlich deutlich zurückhaltender mit Blutspenden geben.
Das heißt, irgendwann könnte das vielleicht dann mal ein bisschen eng werden und man müsste die Werbetrommel ein bisschen rollen. Das, weil 2/3 ist viel, ne?
Das zeichnet sich ab. Es gibt tatsächlich einen Rückgang der Spenden und eine Zunahme des Blutbedarfs. Das können wir im Moment noch sehr locker kompensieren. Aber wenn das so weitergeht, wird es irgendwann wirklich schwierig. Das muss man wirklich sagen.
Und wenn man nicht das Alter der Blutspende erhöht hat. Also früher war es dann halt, ab einem gewissen Alter durfte man nicht mehr spenden. Mhm. Seit letztem Jahr hat man dieses Alter hochgesetzt.
Auf welches Alter?
Ich glaube, es gibt keine Altersgrenze mehr.
Ach so.
Die ist nach oben verschoben. Früher war es bei 60, 65 oder
genau,
so.
Genau, 65, ja.
Genau.
Und ab wie vielen Jahren darf ich spenden? Ab 18 oder
ab
auch
18.
Früher? Okay. Jetzt frage ich mich, es gibt ja verschiedene Blutgruppen, also AB und 0. Gibt es eine Blutgruppe, die besonders gefragt ist, also oder eine Blutgruppe, die besonders selten ist, die man aber gut gebrauchen könnte?
Ja, das ist die 0-RH-Negativ-Blutkonserve.
Ja. Die gibt es nicht so häufig?
Es gibt nicht so häufig Leute, die die haben, aber sie sind Universalspender für die ERI-Konzentrate.
Das ist was?
Die null-negative Konserve kann dem Patienten mit A, B, AB spenden, genau.
Okay. Also das heißt, Leute, die wissen, dass sie Blutgruppe 0 haben, sollten unbedingt morgen oder zum nächsten Blutspendetermin fahren.
Ja, unbedingt, genau.
Ja, okay. Sie haben, genau, Wer darf Blut spenden? Also wir haben jetzt gerade über das Alter gesprochen. Was muss ich jetzt, bevor ich zum Blutspenden gehe, noch für Voraussetzungen mitbringen? Herr Zimmerschied, vielleicht können Sie antworten.
Genau, Sie sollten über 50 Kilo schwer sein.
Mhm.
Insgesamt mehr oder weniger gesund sein. Und dann gibt es gewisse Vorkehrungen, die man erfüllen muss, um nicht das Risiko zu erhöhen, Infektionskrankheiten zu übertragen. Also zum Beispiel, wie die Miriam eben schon gesagt hatte, man darf nicht in fremden Ländern gewesen sein, wo zum Beispiel Malaria grassiert oder sowas.
Mhm.
Was auch wichtig ist, bestimmte Medikamente sollte man nicht nehmen und bestimmte medizinische Eingriffe in den letzten Wochen bis Monaten vor der Spende erhöhen auch das Risiko von potenziellen Infektionen. Da gibt's aber eine Liste, die man mehr oder weniger abarbeiten kann. Man kann da auch selber nachgucken. Bei den Homepages der Blutspendedienste kann man wirklich vor der Spende nachgucken, ob ich alle Bedingungen erfülle.
Mhm.
Und das kann einen ja davor bewahren, da umsonst hinzufahren.
Okay, also man kann im Vorfeld schon mal gucken, bevor man... Aber man wird dann vor Ort wahrscheinlich auch nochmal abgefragt.
Der gleiche Fragebogen gibt es dann auch nochmal bei der Blutspende.
Genau. Und wie läuft das dann ab, wenn ich dann dahin fahre? Also ich kriege einen Fragebogen, wo ich diese Sachen zum Beispiel beantworte mit den Medikamenten.
Genau.
Und dann?
Dann gibt es noch ein Arztgespräch, in dem ein Kollege von mir abschätzt, ob es ein Infektionsrisiko oder zum Beispiel eine Gefährdung durch eine Blutspende geben könnte. Da verliert man ja schon einen halben Liter Flüssigkeit. Mhm. Und wenn das dann alles okay ist, geht's weiter Richtung Spenderaum. Das ist ein größerer Raum, wo 5 oder 6 Liegen nebeneinander sind. Und da darf man dann Platz nehmen und wird von einem geschulten Mitarbeiter quasi punktiert. Mhm. Und so eine Blutspende dauert etwa 4 bis 5 Minuten.
Mhm. Wie viel wird da so rausgeholt, entnommen?
Ziemlich genau 500 Milliliter. Mhm. Das sind wirklich automatische Wagen, die so eine automatische Klemme haben. Und wenn die ein bestimmtes Gewicht erreicht haben, dann wird die Klemme zugemacht und mhm. die Nadel auch wieder entfernt.
Und wie geht's mir danach? Also
das ist unterschiedlich. Mhm. Also manchen geht's ganz gut. Andere, es sind auch schon welche umgefallen. Also das kommt vor.
Deswegen
muss man auch noch liegen bleiben anschließend.
Ja, okay.
Und was natürlich schön ist, wenn es in einem ländlichen Gebiet ist, dann kümmern sich DRK vor Ort um die Verpflegung. Dann gibt es Waffeln, dann gibt es Würstchen, dann gibt es Brötchen.
Aber ich kann dann, wenn ich mich ein bisschen ausgeruht habe, dann kann ich schon auch ruhigen Gewissens selbst nach Hause fahren.
Genau, das können Sie.
Ja, okay. So, jetzt habe ich Blut gespendet und dann ist das Blut in diesem Beutel drin und dann geht ja eine Reise los. Ja, also was passiert dann? Also wie ist so die nächste Station? Vielleicht, wer möchte?
Das Blut wird sofort gekühlt.
Ja.
Ne, auf etwa 2 bis 4 Grad Celsius. Das wird tatsächlich noch im Spenderaum gekühlt und natürlich auch während des Transportes zum Blutspendedienst gekühlt. Und da wird es dann erstmal, weil es meistens abends oder nachts ist, zwischengelagert, aber so schnell wie möglich aufbereitet. Das heißt, das Vollblut wird in die einzelnen Präparationen aufgeteilt, das wird zentrifugiert und da kann man dann eben die eben schon erwähnten Einzelpräparate, also rote Blutkörperchen, mhm. Plasma und Blutplättchen draus gewinnen. Wichtig ist, dass aus dem Blut die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, herausgefiltert werden müssen. Seit 1990 ist das so, weil die einerseits Immunreaktionen auslösen können, andererseits auch wieder Krankheitsübertragungen begünstigen können. Mhm. Was auch noch im gleichen Atemzug gemacht wird, sind mehrere Untersuchungen. In diesem Blutentnahmesystem ist direkt eine Kammer, wo man Blutproben entnehmen kann. Und da wird zum Beispiel die Blutgruppe bestimmt. Es wird geguckt, ob Antikörper im Spendeblut sind, die stören könnten. Und natürlich werden die wichtigsten Infektionskrankheiten wirklich serologisch untersucht. Und zwar mit, ja, seit Corona kennt jeder, mit PCR. Mhm. Das kann eine frische HIV-Reaktion beim Spender nach 3 Tagen bereits nachweisen. Und so kann man dann wirklich mittlerweile sehr sicher sein, dass man Blut von nicht infizierten Spendern verabreicht bekommt.
Werden die Spender darüber dann informiert, dass wenn da jetzt tatsächlich ein positiver HIV-Wert ist?
Ja, auf jeden Fall. Das muss so sein. Mhm. Genau, das muss ja auch.
Also es ist alles noch zugeordnet, Spender und Probe und auch diese Blutgruppenermittlungen, die kriegt man dann auch mitgeteilt, weil viele wissen ja gar nicht, was sie für eine Blutgruppe haben. Ne?
Also genau, das wird mitgeteilt.
Bis sie dann gespendet haben, dann spätestens dann weiß man das. Okay. Nach dieser Aufteilung in diese verschiedenen Komponenten, wie geht's dann weiter? Weil irgendwann muss ja das Blut ins Krankenhaus, zu Ihnen ins Labor, damit es vielleicht jemandem verabreicht werden kann. Wie geht's da dann dahin? Also wie kommt es bei Ihnen an und was machen Sie dann damit?
Wenn die Blutproben aufbereitet sind, bei uns ist es dann in Hagen, beim Blutspendedienst, dann bestellen wir Blut und dann kommt es halt in der mit Erdekonzentraten zu uns. Das geht alles nur gekühlt. Da muss auch die Kühlkette, die sogenannte Kühlkette eingehalten werden. Das muss auch dokumentiert werden. Da kommt extra ein Verteilerwagen, der auch gekühlt ist. Und dann kommt es bei uns auch wieder in den Kühlschrank. Dann sind die Konserven bei uns im Labor im Kühlschrank.
Also sie lagern im Prinzip dann die Spenden oder die Komponenten. Machen Sie auch nochmal irgendwelche Tests oder Untersuchungen dann damit?
Genau, wir machen noch Tests. Der Patient, der eine Konserve benötigt, der bekommt Blut abgenommen und wir machen dann im Zentrallabor eine sogenannte Verträglichkeitsprobe oder Kreuzprobe. Da testen wir das Blut vom Patienten mit dem Blut des Spenders, ob da irgendwelche Reaktionen stattfinden. Es wird da auch nochmal die Blutgruppe des Patienten überprüft, ob die wirklich A-positiv oder B-positiv ist, damit das auch mit der Konserve passt. Ja, und wenn die Verträglichkeitsprobe in Ordnung ist, wir sagen negativ ist, dann kann der Patient die Konserve erhalten.
Was würde passieren, wenn ein Patient die falsche Blutgruppe bekommt?
Da gibt es ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten, die da passieren können. Im schlimmsten Fall kann es zu einem wirklich ernsten Schockgeschehen mit raschem Tod kommen. Das muss man wirklich ganz klar sehen, dass das auch gefährlich sein kann. Deshalb ist es schrecklich wichtig, ganz viele Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.
Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum es Leute wie Sie gibt, die das alles überwachen und kontrollieren, dass diese Gesetze eingehalten werden und Vorschriften und so weiter. Was ich mich jetzt noch frage, Sie sind ja auch, Herr Zimmerschied, als Notarzt unterwegs gewesen, auch auf dem Hubschrauber geflogen einige Jahre. Wie ist das denn bei so einem Notfall, also akuter Notfall, hoher Blutverlust, der Mensch braucht jetzt ganz schnell Blut. Da hat man ja jetzt keine Zeit, erstmal die Blutgruppe zu testen. Wie löst man das?
Genau, als erstes muss man den Patienten natürlich möglichst rasch in eine Klinik bringen, weil vor Ort am Unfallort transfundieren geht zumindest größtenteils noch nicht. Es gibt einige Standorte, wo das schon geht, aber das ist alles noch so ein bisschen experimentell. Und natürlich kann man in einem ganz, ganz akuten Fall diese komplette Verträglichkeitsuntersuchungskaskade, möchte ich mal sagen, nicht abwarten, sondern kann notfällig dieses Universalblut Null negativ transfundieren. Wir sind aber dazu verpflichtet, sämtliche Verträglichkeitsuntersuchungen nachher noch durchzuführen.
Ah, okay. Also erstmal gibt's Null und danach guckt man dann, falls noch mehr benötigt wird, dass es dann auch wirklich die passende ist. Verstehe ich das richtig?
Wir versuchen so schnell wie möglich auf die passende Blutgruppe umzusteigen. Die heutigen Labortechniken sind aber auch wirklich schnell geworden. Das geht innerhalb von 5 bis 10 Minuten, bis wir die Blutgruppe haben.
Für die schnelle Blutgruppe, genau.
Ja.
Wie wird denn so ermittelt? Also bestellen Sie immer nach Bedarf, so ganz kurzfristig, oder kann man das auch so ein bisschen planen, wie viel Blut jetzt in der Klinik vorrätig sein muss? Wie machen Sie das?
Also wir haben ja Erfahrung über viele Jahre und dann weiß man halt, was für einen Bestand wir haben müssen. Und so haben wir dann den Bestand an Konserven immer auf einem Level. Das im Laufe der Woche gehen einige dann weg und dann am Ende der Woche hat man dann den Schrank nicht mehr so voll mit Konserven. Die Konserven, die ja bereits eingekreuzt sind, die werden ja auch zum größten Teil auch wieder frei. Das heißt also, wenn die Verträglichkeitsprobe für die Patienten gemacht worden sind, nach 72 Stunden ist die Verträglichkeitsprobe wieder aufgehoben. Dann gehen die wieder in unseren Bestand und dann werden die für den nächsten Patienten wieder eingekreuzt.
Wie lange hält eigentlich so eine Probe? Also so eine.
Die Konserve.
Die Konserve. Konserve, genau.
6 Wochen. Also die sind insgesamt 42 Tage haltbar.
Okay. Und wie viele Blutproben machen Sie so?
Also wir haben einen Bestand an Konserven ungefähr von 120 bis 150 Erythrozyten.
Ja.
Konzentrate.
Okay, wie viel brauchen Sie so an in einer Woche oder?
Ich sage Ihnen mal den Wert, den wir so haben in einem Jahr. Das können Sie ja dann hochrechnen. Wir transportieren über 5000 Konserven im Jahr.
Okay. Sie sind ja schon seit 1990 im Labor. Erst waren Sie in Freudenberg. Mhm. Ne? Jetzt machen das ja heute Maschinen. Hauptsächlich diese Tests und so weiter. Wie war das denn früher eigentlich? Wie haben Sie da Blutgruppen ermittelt und also Verträglichkeitsproben gemacht? Vielleicht nehmen Sie uns mal ein bisschen mit in die Vergangenheit.
Als ich angefangen habe im Labor, da gab es noch so eine Tröpfelplatte. Da wurde drauf getröpfelt mit einem Antigen und dann wurde dann das Blut von dem Patienten da drauf geträufelt. Und dann konnte man dann halt die Reaktion ablesen. Agglutination, ja oder nein. Agglutination heißt Verklumpung des Blutes. Dann musste man auch nochmal an den Patienten und eine sogenannte Blutgruppenkontrolle machen. Also bei jedem Patienten wurde dann nochmal extra Blut von einem anderen Kollegen abgenommen und die wurde dann auch nochmal überprüft. Also es waren viel mehr Überprüfungen notwendig, weil es ja mehr manuell abgearbeitet wurde, als es heute notwendig ist. Und so wurde auch die Verträglichkeitsprobe gemacht. Da wurde in unterschiedlichen Medien, manchmal im Röhrchen, manchmal auf der Träufelplatte, je nachdem, wir haben mit der Träufelplatte angefangen, dann gab es dann hinterher Röhrchen und dann ganz zum Schluss, so arbeiten wir auch jetzt noch, mit Kassetten, die wir sowohl fürs Gerät haben, für unseren Analyzer, als auch manuell arbeiten können. Also falls das Gerät ausfällt, müssen wir ja auch trotzdem eine Blutgruppenbestimmung durchführen oder eine Verträglichkeitsprobe. Das kommt ja schon mal vor. Und deswegen kann man diese Kassetten halt auch für den manuellen Ansatz benutzen.
Gibt es irgendwas, was Sie früher besser fanden als heute? Weil eigentlich ist es ja eine Erleichterung mit den Computern. Gibt es irgendwas, was Sie vermissen? Oder ist das alles?
Also ganz am Anfang, als wir das Gerät bekommen haben, da haben wir gesagt, ach, jetzt wird uns noch ein manueller Arbeitsplatz weggenommen. Mhm. Nein, wir lieben unser Gerät.
Ja.
Nein, wir wollen es nicht mehr missen.
Wie viele sind Sie im Labor? Wie viele Mitarbeiter?
Wir sind insgesamt so 23 Leute.
Ja, interessant. Herr Zimmerschied, Sie sind auch seit den 90er Jahren schon am Diakonieklinikum.
Zumindest seit Ende der 90er Jahre.
Seit Ende der 90er, ja. Sie haben ja wahrscheinlich nicht ganz alleine diese Funktion transfusionsverantwortlicher inne. Sie haben bestimmt auch noch Unterstützer, weil ich glaube, alleine stelle ich mir das sehr schwierig.
Ja, Gott sei Dank nicht.
Ja. Ja.
Es gibt in jeder Fachabteilung, also jetzt beispielsweise Unfallchirurgie oder Kardiologie, einen bestimmten Transfusionsbeauftragten, nennt sich das, der das für seine Abteilung mit mir zusammen macht. Und wir versuchen, sämtliche Mitarbeiter, die mit Blutprodukten umgehen müssen, dann auch zu schulen. Und das kann einer allein gar nicht leisten. Ich kriege da aber Gott sei Dank ganz schrecklich viel Unterstützung und bin da auch sehr dankbar drüber.
Wie sind Sie in die Anästhesie gekommen? War das schon immer so ein Wunsch oder hat sich das irgendwie ergeben? Wie?
Nee, das war tatsächlich schon relativ lange klar, weil einfach der Weg in meine medizinische Laufbahn über den Rettungsdienst kam und da ist die Anästhesie einfach das verwandteste Fach. Mhm. Ich habe eine Weile überlegt, Kinderarzt zu werden, aber dann habe ich gedacht, die Eltern sind immer zu anstrengend. Ja. Deshalb bin ich ganz schnell wieder zur Anästhesie gekommen.
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Job?
Die Patienten schlafen.
Hat manchmal auch Vorteile, genau. Ja, man muss sich so ein bisschen damit abfinden, dass man so eine Art Dienstleister ist und ja eigentlich nur so ein bisschen mithilft. Aber dieses Mithelfen kann sehr viel bewirken, finde ich. Und man kann seinem Patienten auch wirklich was Gutes tun, wenn er schmerzfrei durch irgendeine Prozedur kommt. Oder beispielsweise in der Intensivmedizin, wenn man dann sieht, dass jemand wirklich ganz schwer krank ist und der sich dann langsam wieder bessert, das sind schon Momente, die wirklich Spaß machen.
Mhm.
Und an der Notfallmedizin habe ich immer so das Unberechenbare gemocht, dass man morgens gar nicht wusste, was einen den Tag über erwartet.
Okay. Ja, Ja, vielen Dank. Ja, das waren sehr interessante Informationen. Was ich noch vergessen habe zu fragen, wie oft darf ich denn eigentlich Blut spenden? Also das fällt mir gerade noch ein, das habe ich nämlich eben nicht gefragt. Das kommt mir gerade wieder in den Sinn. Kann ich das alle 2 Wochen machen? Oder Sie schütteln schon mit dem Kopf voll klein?
Also 4-mal die Frauen,
ja,
und 6-mal die Männer.
4-mal im Jahr? Okay. Alles klar. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich fand es sehr interessant. Was ich vielleicht gerne noch für die Zuhörer sagen möchte, ist, wer jetzt vielleicht Lust hat, Blutspenden zu gehen, der kann sich informieren beim Deutschen Roten Kreuz. Die haben nämlich die Verantwortung für die Blutversorgung in Deutschland. Das ist richtig, ne? Und die Blutspendetermine in der Region, die erfährt man unter anderem auf der Homepage des DRK. Blutspendedienstes unter www.drk-blutspende.de/Blutspendetermine. Ja, vielen Dank nochmal, dass Sie hier waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
Ja, ja.
Möchten Sie vielleicht zum Abschluss noch irgendwas loswerden, sagen?
Sie hatten ja eben schon geäußert, dass Sie so ein bisschen Manschetten vor der Blutspende haben.
Ja.
Natürlich ist das ein Pieks, der auch kurz unangenehm ist, aber so schrecklich ist es nicht.
Okay.
Ne? Also einfach probieren.
Also auch an alle, die jetzt zuhören und sich noch nicht dorthin gewagt haben, aus was für Gründen auch immer, nur Mut, denn jeder kann ja mal in die Situation kommen, darauf angewiesen zu sein. Ja, vielen Dank.
Bitte.
Gerne.
Sie hörten Dispod, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.